Unser Thema heute ist Versuchungen, wo wir uns die Versuchung Jesu anschauen, hier in Matthäus 4. Vers 1 heißt es, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Dann, nachdem er zugerüstet wurde vom Heiligen Geist, nachdem der Vater seinen Dienst bestätigt hat und gesagt hat, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Stimme gehört, der Heilige Geist vor meiner Taube herabgekommen. Es war ein Höhepunkt im Leben Jesu, bin mir sicher. Es ist oft so, dass die größten Angriffe nach den größten Siegen kommen, nach den größten Erfolgen, nach den größten Segnungen in unserem geistlichen Leben. Ah, ich habe den geistlichen Durchbruch erlebt. Oder ich habe jemanden zu Jesus geführt. Oder ich habe Erfolg in meinem Dienst für den Herrn. Und dann, pass auf, es ist nicht ungewöhnlich, dass gerade dann die Angriffe kommen. Wenn wir Siegerungen haben, wenn wir glauben, dass wir stark sind. Oft sind diese Angriffe in den Bereichen, wo wir stark sind in unserem Leben. Der 1. Korintherbrief sagt uns im Kapitel 10, wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. In den Bereichen, wo wir glauben, wir sind stark. Oft ist es gerade da, dass da die Versuchung kommt. Aber es heißt auch weiter, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Also es ist normal, dass wir versucht werden. Petrus schreibt uns im 1. Petrus im Kapitel 5, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Und Jakobus sagt uns, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Er sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Nicht falls ihr in Versuchungen geratet, sondern wenn. Impliziert, ihr werdet in Versuchungen geraten. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und lasst euch nicht entmutigen, es ist normal, Versuchungen zu haben. Und es ist ein gutes Zeichen eigentlich. Das heißt, dass wir gefährlich sind für Satan und für seine Freunde. Er jagt keine toten Fische. Das ist ein gutes Zeichen. Und wir können beten, Jesus hat gesagt, wir können beten, führe uns nicht in Versuchung. Und wir sollen Versuchungen nicht suchen. Wir sollen uns von den Orten fernhalten, die eine Versuchung von uns sind. So wie der Josef davongelaufen ist, als die Frau seines Chefs ihn verführen wollte. Jesus hat zu dem Jungen im Garten gesagt, wacht und betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Aber wir alle werden versucht werden, hier und da in unserem Leben. Und der Herr will, dass wir damit umgehen lernen. Er will, dass wir in diesem geistlichen Kampf, in dem wir sind, bestehen lernen. Psalm 23, Vers 5 sagt uns, du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Das ist, was Gott tun will. Du bist im Kampf, du bist am Kämpfen und plötzlich, ach, Schnitzel. Und du drehst dich um und da ist dieser Tisch, den Gott dir bereitet hat. Das ist dieses Bild, was Gott verwendet. Er bereitet einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. In diesem Kampf, in dem du stehst, dass du da drin fest bist. Dass wir lernen, während dem Kampf, in dem wir drinstehen, von ihm zu zehren und diese Gemeinschaft und diese Ruhe zu haben, alles, wovon dieser Tisch spricht. Er will uns trainieren. Er will uns zu Menschen machen, denen der Kampf nichts mehr ausmacht, denen die Versuchungen nicht aus der Bahn werfen. Und das ist ein Grund, warum Gott Versuchungen zulässt. Warum uns nicht völlig beschirmt, Er hat noch immer seine Hand über uns. Aber warum er hier und da Versuchungen zulässt. Der Herr will, dass wir kämpfen lernen. Das ist ein Training. Er will, dass wir wachsam sind, dass wir geistlich, soll man sagen, scharf sind. Dass wir fit sind. Eine Armee, die rastet, die rostet. Und so der Herr will, dass wir aktiv bleiben. Dass wir stark bleiben. Und zweitens versuchen wir uns in der Prüfung für uns. Es zeigt uns, wie fit bin ich geistlich. Wie stark ist meine Beziehung zu Jesus. Wie sehr liebe ich ihn. Es ist keine Prüfung für Gott, damit Gott herausfindet, wie wir stehen. Ich meine, Gott weiß alle Dinge. Gott weiß das, Gott braucht das nicht. Aber es ist eine Prüfung für uns, damit wir sehen, hey, wie geht's uns geistlich? Wie stehen wir geistlich? Die Bibel sagt uns auch, dass Versuchungen nie direkt von Gott sind. Gott wird uns nicht zur Sünde verleiten, aber manchmal wird er Versuchungen zulassen, sodass wir wachsen können. Jakobus sagt uns das im Jakobusbrief im Kapitel 1. Er sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Also Gott wird uns nicht versuchen. Er wird nicht versuchen, uns zur Sünde zu verführen. Aber der Heilige Geist mag uns in Situationen führen, wo wir versucht werden. Aus den vorher genannten Gründen. Damit wir wachsen, stark werden und als einen Test, als eine Prüfung für uns selbst. Das ist, was wir hier sehen. Der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste, sodass er vom Teufel versucht wird. Es war Gottes Plan, es war Gottes Führung. Und Jesus, der gerade in der Taufe sich dem Willen des Vaters und dem Plan des Vaters unterworfen hat, Jesus folgt der Führung des Geistes natürlich gehorsam. Wir tendieren eher dazu, diese unangenehmen Dinge zu vermeiden. Wir lesen solche Stellen nicht gerne. Wir mögen diese Wüstenzeiten nicht, diese Anfechtungen nicht. Unser Motto ist reich und gesund und bequem. Aber Gott hat ein anderes Ziel. Gott will effektive Soldaten ausbilden für seine Armee. Und wir wissen, Trainingscamps sind nicht im Kurhotel, sondern die sind draußen in der Wüste, wo die Soldaten trainiert werden. Der Ort, wo sie herausgefordert sind, wo sie wachsen können, wo sie trainiert werden. Und deshalb, wenn du durch eine schwierige Zeit gehst oder durch so eine Wüstenzeit, dann glaub bitte nicht, dass Gott böse auf dich ist oder dich verlassen hat oder es nicht gut mit dir meint. Nee, Gott ist dabei, dich zu segnen. Und Gott meint es gut mit dir und er bereitet dich vor. Und Gott benutzt sogar diese Dinge zum Guten, für seine Zwecke, die der Feind zum Schlechten meint. Ich liebe diese Stelle im 1. Mose, im Kapitel 50, im Vers 20. Diese Stelle, wo die Brüder von Josef zu ihm kommen, die ihn verkauft haben in die Sklaverei, die ihm Unrecht angetan haben. Und Josef sagt, ihr hattet Böses im Sinn, aber Gott hat es beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Ich mag das. Gott verwendet sogar diese Dinge, diese Angriffe, diese Versuchungen, die real sind, die reale Anfechtungen des Feindes auch sein können und seiner Freunde. Aber Gott verwendet diese Dinge, die er zum Bösen meint, und verwendet es zum Guten in unserem Leben. Gebraucht es als Werkzeug, um unser Leben zu formen, um uns stärker zu machen. Aber wir werden nicht direkt von Gott versucht. Jakobus sagt uns auch im ersten Kapitel seines Briefes, von wem wir versucht werden. Er sagt dann, jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Also wir wissen, wir werden versucht von Satan und seinen Dämonen, aber die haken ein. Die locken uns in unserer eigenen Lust. Was ist Lust? Und die Bibel sagt, dass Gott uns Triebe gegeben hat. Und das ist gut. Gott hat uns Triebe wie Hunger und Durst und Müdigkeit oder auch den Sexualtrieb gegeben. Und die sind gut. Die haben eine Funktion in unserem Leben. Die sollen uns Freude bereiten. Aber wenn diese Triebe von unserer sündigen Natur beherrscht werden, dann wird aus diesen Trieben sündige Lust. Das ist eigentlich ein starkes Verlangen, sie auf Unrecht mit riesiger Art und Weise zu befriedigen. Also dann wird aus Hunger wird Völlerei und aus Durst wird Trunkenheit und aus Schlaf wird Faulheit und aus Sex wird Unzucht und Perversität. Und Satan spricht sehr oft durch die Welt, das ist die Kultur, die gegen Gott ist, unsere normalen Triebe an und versucht uns, sie auf unerlaubte Art und Weise zu befriedigen. Und das ist Versuchung. Johannes sagt uns im ersten Johannesbrief in Kapitel 2, dass es drei Dinge gibt in der Welt. Das erste ist die Lust des Fleisches. Diese leiblichen Triebe auf unerlaubte Art und Weise, auf falsche Art und Weise zu befriedigen. Das zweite ist die Lust der Augen. Das, was wir sehen, das, was schön anzusehen ist, das, was unsere Augen anspricht, unseren Intellekt anspricht. Lust der Augen, Habsucht. Und das dritte ist der Hochmut des Lebens. Stolz. Diese Lust nach Ansehen und Ruhm und Verehrung. Und wir werden sehen, dass Jesus in allen diesen drei Bereichen versucht wird. Die große Frage ist immer, hätte Jesus sündigen können? Und die Theologen streiten sich. Manche sagen ja, weil er war vollkommen Mensch, aber er war fähig zu widerstehen. Die anderen sagen nein, weil er war Gott. Und als Gott konnte er nicht zur Sünde verführt werden. Diese Stelle aus Jakobus, die wir gelesen haben. Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Ich denke, als Mensch hätte er theoretisch sündigen können, aber als Gott kann er nicht sündigen. Das ist gegen seine Natur und er würde es niemals tun. Aber trotzdem waren diese Versuchungen sehr real für ihn, so real wie für jeden von uns auch. Warum ist Jesus von dem Geist in die Wüste geführt worden, um vom Teufel versucht zu werden? Ich glaube, erstens in seiner Mission als Messias, um zu zeigen, wer er ist. Das ist interessant, die Juden haben immer sich selbst als Knecht Gottes gesehen, das Volk Israel als Knecht Gottes. Und der Messias war sozusagen die Personifizierung von Israel, die Personifizierung des Knechtes Gottes. Und es ist interessant, diese Parallelen zu beobachten, so wie das Volk Israel 40 Jahre lang in der Wüste war, so ist der Messias für 40 Tage, vom Geist in die Wüste geführt. Im 5. Mose im Kapitel 8 sagt der Herr, du sollst an den Weg denken, er sagt es zu Israel, du sollst an den Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Manna. Wir wissen, Israel hat versagt. Israel hat den Test nicht bestanden. Sie haben Gott nicht vertraut, sie haben gemurrt. Oh, willst du uns verhungern lassen? Sehen wir den Messias, Jesus. Selbe Test. Aber er hat den Test bestanden. Und er musste das nicht dem Vater beweisen, wer er ist. Der Vater hat ihm gesagt, im Kapitel 3, im Vers 17, er hat Zeugnis gegeben, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Aber es war ein Zeichen für Israel und für uns und ich denke, alle unsichtbaren Wesen, alle unsichtbaren Mächte, die zugesehen haben, hat es gezeigt, das ist der Messias. Das ist der sündenlose Retter seines Volkes und er hat den Sieg über den Satan, über den Feind errungen. Auch so wie Adam versucht wurde. Adam, der erste Mensch, der versucht wurde und gefallen ist. War die ultimative Adam-Bombe. Stehst Atombombe, Adam-Bombe? Ist doch früh. Entschuldigung, war nicht so gut. Aber der hat jede Menge Probleme angerichtet. Adam, der gefallen ist. Zweiter Adam, Jesus. Korintherbrief sagt uns, Jesus ist der zweite Adam. Auch er ist versucht worden. Und wie der erste Adam als Repräsentant der gesamten Menschheit gedient hat, so auch der zweite Adam, Jesus. Und er hat gesiegt und er ist als perfekt hervorgegangen. Als dieser perfekte Mensch, als dieser sündlose Mensch konnte er uns dann erlösen und Satan endgültig besiegen. Als Messias sehen wir diesen Konflikt zwischen dem Repräsentanten des Reiches Gottes, des Reiches des Lichts und dem Repräsentanten, dem König des Reiches der Finsternis. Jesus und Satan. Und Jesus hat den Konflikt gewonnen. Also, erster Grund war, um offenbar zu machen, um zu zeigen, wer er ist. Zweiter Punkt ist, um sich mit uns zu identifizieren, um uns den Weg zu zeigen, wie wir in Versuchungen bestehen können. Bei der Taufe haben wir gesehen, dass Jesus sich mit unseren Sünden identifiziert hat. Jetzt in der Wüste, in seiner Versuchung, identifiziert er sich mit uns, wenn wir in schwere Versuchungen kommen. Und das ist ein wunderbarer Gedanke, sehr beruhigend. Egal mit welcher Sünde du ringst, egal mit welcher Versuchung du kämpfst, Jesus weiß, wie es dir geht. Jesus kann mit dir fühlen, er versteht dich. Und Jesus kennt es. Und nicht nur als der allwissende Gott, der alles weiß und alles kennt, sondern Jesus kennt Versuchungen aus eigener menschlicher Erfahrung, so wie du und ich. Hebräerbrief Kapitel 2 sagt uns, er musste in allen den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und Hebräerbrief Kapitel 4, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lass uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also Jesus ist nicht ein Ankläger, sondern Jesus ist ein barmherziger Hohepriester, der mitfühlt, der für dich eintritt, der dir helfen will, der dich stärken will, sodass du bestehen kannst in Versuchungen. Hebräerbrief sagt uns hier, lauf zu ihm, zu seinem Gnadenthron, in Zeiten der Versuchung. In seiner Menschlichkeit ist Jesus versucht worden als der vollkommene Mensch. Und wenn wir hier weiterlesen, werden wir sehen, dass Jesus seine göttliche Macht nicht gebraucht hat in diesem Konflikt mit dem Feind. Ich meine, mit einem Wort hätte er Satan auf den Mond schicken können. Wäre kein Problem gewesen. Hat das die ganze Zeit getan, die Dämonen. Jesus hat gesagt, fahrt aus in die Schweine. Und weg waren sie. Kein Problem gewesen für Jesus. Aber er hat diesen Kampf auf menschlicher Ebene geführt. Mit den Ressourcen, mit den geistigen Ressourcen, die auch uns zur Verfügung stehen. In der Kraft des Heiligen Geistes. Mit dem Wort Gottes und im Glauben. Er hat es getan als Vorbild für uns, als Ermutigung für uns. Weil wir werden sehen, Jesus war siegreich. Das heißt, auch wir können siegreich hervorgehen aus Versuchungen. Und darüber hinaus können wir aus dieser Stelle auch noch lernen, wie wir umgehen können mit Versuchungen. 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch einen Ausgang schaffen wird, sodass es ihr tragen könnt. So, Gott hat die ganze Zeit die Kontrolle hier. Und er sagt uns, ihr werdet zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Wir müssen nicht sündigen. In Jesus haben wir die Autorität und die Kraft, Nein zu sagen. Nein, ich werde es im Namen Jesu nicht tun. Und ich kann mich umdrehen und ich kann weggehen von der Versuchung. Philipper 4,13, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Nicht in eigener Kraft, nicht unabhängig von ihm, sondern in ihm. Wir können immer vorangehen, wir können immer seinem Wort folgen, wir können immer das Richtige tun, wenn wir wollen. Das Problem ist normalerweise, dass nicht, dass wir es in Jesus nicht können, sondern dass wir nicht wollen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Das ist meistens das Problem. Wir wollen das Fleisch befriedigen. Wir wollen nicht widerstehen. Gott hat dir alles gegeben. Alle Kraft, alle Autorität der Welt zur Verfügung gestellt, um siegreich zu sein, ein siegreiches Leben zu leben über Sünde, über dein Fleisch, über deine sündige Natur, über den Teufel. Wenn ich wie Jesus, wenn ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist, wenn ich den Willen des Vaters suche, wenn ich mir selbst sterbe und wie Jesus gehorsam bin und mich hingebe wie er, dann kann ich den Willen Gottes tun, wie Jesus das auch getan hat. Wir haben dieselbe Kraft, die Jesus hier zur Verfügung hatte, dieselben Ressourcen, die Jesus zur Verfügung hatte, als er auf der Erde lebte. Ja, ich weiß, wir sind noch immer im Vers 1. Wieder mal eine lange Einleitung. Also nochmal Vers 1. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Also nochmal, seht, dass der Heilige Geist ihn geführt hat. Das war der Wille des Vaters. Und die Essenz dieser Versuchungen war die Unterwerfung seines Willens oder seine Unterwerfung unter den Willen des Vaters. Und Satan sagt ihm, Jesus dreht ein eigenes Ding. Und er sagt uns dasselbe. Es ist dieser Konflikt, Gottes Wille oder mein Wille. Vers 2, und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Wir wissen, dass man ohne Essen und ohne Trinken maximal 8 bis 9 Tage überleben kann. Ohne zu essen kann man, naja, so maximal an die 40 Tage überleben. Und nach 7 bis 8 Tagen des Fastens verliert man das Hungergefühl. Und wenn das Hungergefühl dann wieder zurückkommt, dann heißt es, entweder du isst jetzt oder du stirbst. Du wirst verhungern. Das ist der Punkt, an dem Jesus war. Er ist fast verhungert. Und er ist schwach. Er war in dieser Einsamkeit für 40 Tage lang. Er war in dieser Öde in der Wüste. Hitze bei Tag und Kälte bei Nacht. Ich kann mir vorstellen, da war dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Da war diese Hoffnungslosigkeit, sein Ziel zu erreichen. Da war die Versuchung da zu verzweifeln, die Versuchung da aufzugeben. Und das ist der Punkt, an dem Satan oder der Versucher zu ihm kommt, im Vers 3. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und ich frage mich, mit welcher Betonung er das gesagt hat. Ob er gesagt hat, ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag diesen Steinen, dass sie zu Brot werden. So in die Richtung, bist du Gottes Sohn? Mein Gott hat es Jesus gesagt, er hat ihm gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Bist du wirklich Gottes Sohn? Sieh, wie Gott dich behandelt. Meinst du, er liebt dich wirklich. Schau, er lässt dich verrecken in der Wüste. Wenn du Gottes Sohn bist, warum bist du hungrig? Warum befreit er dich nicht von diesen schwierigen Umständen? Wie oft tut er das in unserem Leben? Wie oft stellt in unserem Leben die Liebe Gottes für uns in Frage? In Zeiten, wo es schwierig ist. In Zeiten, wo wir unsere Umstände nicht verstehen. Und wir zweifeln, obwohl er uns am Kreuz bewiesen hat, wie sehr er uns liebt. Und wie oft stellt der Feind Gottes Vorsorge in Frage, wo er doch gesagt hat, such zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit und all diese anderen Dinge, alles was ihr braucht, wird euch hinzugefügt werden. Er hat versprochen, seine Kinder zu versorgen. Aber wir haben diese Feinsetzung, diese Dinge in die Gedanken. Wenn du Gottes Kind bist, wo ist die Vorsorge des Vaters? Warum stapeln sich die Rechnungen mit dir? Oder warum leidest du materielle oder physische Not? Warum bist du noch nicht verheiratet? Warum hat er dir den Partner fürs Leben noch nicht gebracht? Kennt ihr diese Gedanken? Hat der Vater Jesus im Stich gelassen? Hat er ihn verhungern lassen? Nein. Wir lesen nur wenig später, dass die Engel gekommen sind und für all seine Bedürfnisse gesorgt haben. Haben ihm gedient. Und der Vater wird dich versorgen mit allem, was du brauchst, nach seiner Verheißung. Er liebt dich und er ist besorgt um dich. Er kümmert sich wirklich um dich. Wie geht es uns in diesem Test? Vertrauen wir dem Vater, den Verheißungen des Vaters, so wie Jesus, oder sind wir mehr wie das Volk Gottes in der Wüste, das gemurrt hat und sich beschwert hat und gejammert hat? Oder vielleicht war die Betonung von dem, was Satan hier gesagt hat, auch ein bisschen anders. Vielleicht hat er gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Ich meine, wir wissen, dass er wusste, wer Jesus war. Und vielleicht hat er mehr gesagt, hey, da du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst. Mach diese Steine zu Brot. Und er hat nicht die Gottessohnschaft von Jesus in Frage gestellt, sondern er sagte mehr, beweis es, dass du Gottes Sohn bist. Versuchung hier ist, seine leiblichen Bedürfnisse zu befriedigen, und zwar jetzt. Warte nicht auf den Vater. Du sollst eigener Kraft. Hey, du bist der Sohn Gottes. Du kannst es tun. Vergiss den Zweck des Vaters. Vergiss das Timing des Vaters. Befriedige deinen Hunger jetzt. Alles, was du tun musst, ein Wort. Und diese Steine werden zu Brot werden. Und wie oft stehen wir vor dieser Versuchung? Tu es in eigener Energie. Tu es jetzt. Ich hasse es zu warten. Ich hasse es, geduldig zu sein. Und so oft, wir rennen drauf los, ohne die Führung des Vaters. Und in eigener Energie. Und dann enden wir mit irgendwelchen selbstgebackenen Broten. Statt dem Gourmet-Dinner, das von den Engeln serviert wird. Wir wollen irgendwie ins verheißene Land reinrennen, ohne durch die Wüste zu gehen. Ohne diese Zeit der Vorbereitung. Und wir rennen drauf los. Wo Gottes Timing und seine Pläne doch ganz anders sind und größer sind. Wir finden das heraus, was derjenige herausgefunden hat, der zum Herrn gekommen ist und gesagt hat, Vater, stimmt es, dass für dich 1 Million Jahre wie eine Sekunde sind? Vater hat gesagt, ja. Wow. Vater, stimmt es auch, dass für dich 1 Million Mark wie ein Pfennig ist? Ja. Vater, kann ich einen Pfennig haben? Klar, eine Sekunde. Vers 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Jesus antwortet mit dem Wort Gottes und er zitiert hier aus dem 5. Buch Mose, aus dem Kapitel 8. Und er sagt hier im Wesentlichen, das Materielle ist nicht das Wichtigste. Das Geistliche hat Vorrang. Wichtiger als materielle Nahrung ist geistliche Nahrung. Und was ist unsere geistliche Nahrung? Ist das Wort Gottes. Und wir wissen, wenn Jesus vom Wort Gottes spricht, dann impliziert auch das, was er in Johannes 4 gesagt hat. Nämlich, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und dass ich sein Werk vollbringe. Es ist nur intellektuelles Bibelwissen, wovon Jesus hier spricht, sondern er hat es ausgelebt. Jesus sagt hier, es gibt was Höheres. Es gibt was Höheres als Lustbefriedigung. Und das ist den Willen des Vaters zu tun, für Gottes Ehre zu leben. Und darum geht es in unserem Leben. Das ist der Sinn unseres Lebens. Das ist der Grund, wozu wir geschaffen wurden. Und wie sehr hat die Welt das verdreht. Jesus sagt, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darf ich euch fragen heute Morgen, wie ist eure geistliche Diät? Ich meine, esst ihr regelmäßig, geistlich gesprochen? Verbringt ihr täglich Zeit im Wort Gottes? Wenn wir nicht täglich essen, werden wir schwach und werden wir krank. Vielleicht verhungern wir sogar. Wir brauchen es täglich. Tägliche Zeit im Wort Gottes. Lies du durchs Wort Gottes. Systematisch, mit dem Plan vielleicht. Habt ihr ein Heft? Jeder sollte das haben, so ein kleines Heft in der Bibel, wo er niederschreibt, was Gott euch zeigt in seinem Wort. Und die Dinge, die er in euer Leben spricht. Und der zweite Punkt, wie ist euer geistliches Training? Ich meine, verbrennt ihr die Nahrung richtig? Setzt ihr das um, was ihr lest? Jesus spricht hier nicht von einer theologischen Diskussion, sondern er hat es gemeint, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ich bin dem Werk meines Vaters hingegeben. Ich bin hingegeben, ihm zu gehorchen. Und das war die Versuchung. Versuchung, und das ist immer Versuchung. Es geht immer um unseren Willen, um unseren Gehorsam. Mein Wille oder Gottes Wille? Mein Fleisch befriedigen oder Gottes Plan? Das ist die Entscheidung. Wem räume ich Priorität ein in meinem Leben? Vers 5, darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Satan zitiert die Bibel, sagt Jesus, da du nach der Schrift leben willst, wie wär's mit dieser Schriftstelle aus Psalm 91? Wirst du der gehorchen? Und Satan zitiert die Bibel. Und das tun auch seine kleinen Helfer, die falschen Lehrer. Zitieren auch die Bibel, aber sie tun es wie er, nämlich aus dem Kontext gerissen und unvollständig. Wenn wir im Psalm 91, im Vers 11, wenn wir danach lesen, dann heißt es da, denn er bietet seinen Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen, auf allen deinen Wegen. Und seine Wege waren Gottes Wege. Ein kleines Detail ausgelassen. Und genauso Leute tun es heute. Gott will nicht, dass wir krank sind, jemals, sondern dass wir immer reich sind und alle Mercedes fahren. Und die Leute zitieren die verrücktesten Bibelstellen. Teil aus dem Kontext gerissen. Und du schlägst nach und darum geht es überhaupt nicht. Oder Leute, ich habe mal gelesen von Leuten, die Gift trinken, um ihren Glauben zu beweisen. Zeigen, wie geistig wir sind. Hey, und wenn du Glauben hast, dann trinkst du das auch. Hat Jesus das nicht verheißen? Dass die, die ihm nachfolgen, Gift trinken können und es wird ihnen nichts passieren? Leute sterben sehr schnell aus, die das tun. Ja, Jesus hat es verheißen, aber was ist der Kontext? Der Kontext ist missionarischer Dienst. Er sagt, das sind die Zeichen, die denen folgen werden, die das Wort Gottes verkündigen. Er hat gesagt, wir sollen hingehen und Gott versuchen, Gott seine Wunder zwingen, weil hey, guck, wie viel Glauben wir haben, wie geistig wir sind. Oder Menschen, die unverantwortlich sind, weil Gott hat ihnen verheißen, dass er sie beschützen wird. Also bei Nebel und strömenden Regen mit 200 auf der Autobahn. Hey, Gott wird mich beschützen. Ja, er wird dich vielleicht früher nach Hause rufen als geplant. Die fragen, hey, was tust du da? Nee, Jesus antwortet, er sagt, Jesus sprach zu ihm wiederum, steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und die Versuchung hier war Stolz. Satan hat gesagt, wirf dich hinunter. Am Anfang der Zinne des Tempels, Zentrum von Jerusalem. Und alle Leute werden dich sehen, was für ein spektakulärer Event. Skydiving, Bungee Jumping ohne Seil. Wow. Wieder, zwing den Vater zu einem übernatürlichen Ereignis. Hey, er hat verheißen, er wird dich bewahren. Und alle Leute werden wissen, wer du bist und alle werden dir nachfolgen. Du bist der himmlische Bungee Jumper ohne Seil. Du wirst in der Jerusalemer Post, oder wie die heißt, in der Tageszeitung sein und CNN wird über dich berichten. Ja, und du wirst im Mittelpunkt stehen. Will nicht den schwierigen Weg des Vaters, sondern hey, es ist einfach. Spring und alle werden dir zujubeln. Und das ist auch oft unsere Versuchung. Diese Nachfolge Gottes, den Willen des Vaters, das Kreuz, uns selbst zu verleugnen, in eine Show zu verwandeln, bei der wir im Mittelpunkt stehen. Nicht länger, dass wir uns selbst verleugnen, sondern hey, unsere Gottesdienste werden zur Show. Mann, wie die Fernsehserien, reich und schön. Das ist, was Gott für uns hat. Diese reich und schön Mentalität. Und Wunder und Zeichen. Und sehr oft ist es einfach Stolz. Hochmut des Lebens. Menschen, die sich selbst präsentieren wollen. Ja, guckt, wie geistlich ich bin. Oder auch andersrum. Gott muss mir nicht beweisen, durch irgendwas Spektakuläres, dass er mich liebt oder dass er sich um mich sorgt. Er hat mir schon den ultimativen Beweis gegeben und das war, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist, weil er mich so sehr geliebt hat. Und er kann eigentlich nichts Spektakuläres mehr tun. Jesus sagt hier mit anderen Worten, ich vertraue dem Vater so sehr, dass ich diesen Beweis nicht brauche. Ich weiß, dass der Vater mich liebt. Ich weiß, dass er mich versorgen will und versorgen wird. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Vers 8, wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Spricht er die Lust der Augen an, Habsucht. Bietet Jesus eigentlich einen Abstecher an. Vater hat es verheißen. Vater hat dem Sohn die Herrschaft über alles verheißen. Aber sein Plan war der Plan der Erlösung. Und sein Weg dorthin führte übers Kreuz. Und Satan sagt, ich gebe dir alles jetzt, wenn du mich anbetest. Hey Jesus, du weißt doch, dass das der Willen des Vaters ist, dir alles zu geben. Warum ans Kreuz gehen? Es gibt einen einfachen Weg. Schau mal, alles gehört mir und ich gebe es dir. Wenn du von mir niederfällst, nur einmal, kein Problem. Wollte immer angebetet werden, wollte immer Gott sein. Und es war Satan wichtiger als alle Reiche der Welt. Jesus, bete mich an, fall nur nieder einmal. Ich gebe dir alles. Wie hat Satan Herrschaft erlangt über die Welt? Die Bibel nennt ihn den Herrscher dieser Welt. Und Gott hat den Menschen, Gott hat Adam die Verwalterschaft über die Erde übertragen. Und Adam hat es weitergegeben an Satan, als er gefallen ist. Wir wissen aber, letztendlich wird Jesus oder hat Jesus es zurückgekauft. Erlöst. Und jetzt ist er wirklich der Herr über alles. Wie oft werden wir versucht mit dieser selben Versuchung? Geht den einfachen Weg. Gottes Weg ist zu schwer. Ihm zu folgen ist schwer. Hey Mann, ich gebe dir alles, was du willst, wenn du nur mir nachfolgst. Die meisten tun es sowieso. Hey, du kannst mit der Masse mitschwimmen. Du kannst einfach deinem Fleisch freien Lauf lassen und ich gebe dir alles, wonach du verlangst. Einzige Bedingung, die ich habe, wende dich von Gott ab und folg mir nach, sagt der Feind. Natürlich, wir wissen, dass Satan ist ein Lügner und ist ein Betrüger. Wir wissen, dass sein Weg ein Weg ins Verderben ist, ein Weg in den Abgrund. Jesus sagt ihm hier im Vers 10, er spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ups. Satan hat dieses kleine Detail nicht erwähnt. Anbeten heißt dienen. Was immer du anbetest oder wen immer du anbetest, das heißt zum Zentrum deines Lebens machst, dessen Diener oder dessen Sklave wirst du werden. Das sind Menschen, die Sklaven von Besitz sind, von materiellen Dingen. Mann, ihr ganzes Leben geht drauf. Nur für das, um anzuhäufen. Oder Sklaven ihrer Sexsucht. Oder Menschen, die krankhaft abhängig sind von anderen Menschen. Menschen, die Sklaven ihres Hobbys sind. Mann, ich stecke alles rein, was ich habe. Ich lebe dafür. Und auch wenn meine Familie kaputt geht, ist egal. Das ist mein Gott. Mein Götze. Letztlich entweder du bist Sklave Gottes oder du bist Sklave der Sünde. Und Sklave des Teufels. Das ist, was die Bibel uns sagt. Die zwei Alternativen hast du und wen immer du anbetest, dessen Diener, dessen Sklave wirst du sein. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Vers 11, dann verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herzu und dienten ihm. Gott sagt uns durch Jakobus im Kapitel 4 des Jakobusbriefs, er sagt, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Oder wieder die Stelle aus 1. Korinther 10. Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch einen Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott wird uns in Versuchung nicht allein lassen. Und wenn wir widerstehen, dann wird der Teufel fliehen. Für eine Zeit lang zumindest. Also wie können wir widerstehen? Was können wir lernen aus dieser Stelle hier? Und wie Jesus dem Versucher widerstanden ist. Das Erste, was wichtig ist, was wir sehen hier, ist völlige Hingabe an Gott. Jesus hat es in der Taufe getan, hat sich völlig dem Plan seines Vaters unterworfen. Ich denke auch an Daniel, von dem es heißt, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht unrein zu machen. Das ist so wichtig. Und es ist oft der Punkt, wo es schief geht. Schon in diesem ersten Schritt. Wir spielen oft mit diesen Reizen, mit diesen Dingen, die Versuchungen für uns sind. Wir schauen, wie weit wir gehen können. Ja, nur ein bisschen damit spielen. Aber was wir brauchen, ist diese Haltung, diese Grundeinstellung. Ich werde keine Kompromisse schließen. Ich werde nicht nachgeben. Ich werde Gott treu sein. Ich werde Gottes Willen tun. Wir festigen in unserem Herzen. Das ist der erste Schritt. Und das brauchen wir in Anfechtungen, weil sonst, wenn die Versuchung kommt, dann ist unser Fleisch zu schwach. Wir brauchen es vorher. Diese Bestimmtheit in unserem Herzen. Das Zweite, was wir lernen können, ist, dass Satan ein Lügner ist und ein Betrüger. Das ist alles, was er tun kann. Und Versuchung beginnt mit diesen Lügen in unseren Gedanken, wo immer die herkommen. Wir können das oft nicht unterscheiden, ob das von wirklich dämonischen Ursprung ist oder unserem eigenen sündigen Natur oder wo immer. Aber der Kampf beginnt in den Gedanken. Dort ist, wo es beginnt. Diese Projektionen in unserem Kopf. Und die Entscheidung ist wieder Gottes Willen tun oder meinen Willen tun. Und wir sehen, dass Jesus dem begegnet, diesen Gedanken oder diese Dinge, wo der Feind ihm anspricht. Er begegnet ihm jedes Mal mit dem Wort Gottes und er sagt, es steht geschrieben. Er hält diesen Lügen des Feindes die Wahrheit Gottes gegenüber. Und auch so können auch wir bestehen. Siehst du diese leicht bekleidete Frau dort? Stell dir vor. Nein. Sag nein. Philipper 4,8. Alles, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend ist, darüber sinn nach. Aber du hast nicht die Kraft zu widerstehen. Philipper 4,13. Alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und wir müssen das Wort Gottes kennen. Und wir müssen gewillt sein, das umzusetzen. So widerstehst du. Du sagst, nein, das Wort Gottes sagt das. Und ich werde das tun, was Gottes Wort sagt. Und ich wende mich ab von diesem Gedanken oder von dieser Versuchung. Und manchmal ist es gut, das wirklich wörtlich zu tun. Wenn diese Gedanken, was immer es ist, wenn diese Gedanken kommen, dass ich nicht da sitze und die Dinge weiterspielen lasse, sondern dass ich wirklich bewusst aufstehe und meine Gedanken bewusst auf was anderes lenke. Von mir aus laut eine Bibelstelle lese oder Lobpreislied singe oder einfach aufstehe und rausgehe unter Menschen. Das Dritte, was wir lernen können, ist Glaube. Epheser 6 lehrt uns, dass der Glaube unser Schild ist, von dem diese feurigen Pfeile abprallen. Glaube, Jesus hat ganz sicher Gottes Wort vertraut hier. Das ist, was wir brauchen. Stell nie Gott in Frage, Gottes Liebe, Gottes Fürsorge, Gottes Treue in deinem Leben. Stell nicht in Frage, was er tut, sondern vertraue ihm. Auch gerade dann, wenn es nicht so aussieht, als ob es gut läuft. Aber Gott ist immer treu, Gott wird immer zu seinem Wort stehen. Und wie gesagt, er hat uns bewiesen, dass er uns liebt. Schau aufs Kreuz und sieh, wie gut er es mit dir meint. Und er wird nicht zulassen, dass du zerstört wirst, wenn du ihm nachfolgst. Vierter und letzter Punkt. Der Heilige Geist war auf Jesus. Jesus war geführt vom Heiligen Geist. Und das, was wir brauchen, ist die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht auf eigene Kraft vertrauen. Wenn wir auf uns selbst vertrauen, dann fallen wir. Wenn wir glauben, dass wir stark sind, dann schau zu, dass du nicht fallst. Aber diese Abhängigkeit vom Geist Gottes. Das, was Petrus getan hat, war gar nicht so falsch. Als er gesunken ist und einfach geschrien hat, rette mich, Herr, hilf! Ich schaff's allein. Hey, mein Schwimmkurs vor 10 Jahren. Wir vertrauen auf Jesus, auf seine Kraft, auf den Beistand des Heiligen Geistes. Und sei zuversichtlich. Jesus hat Satan besiegt. Satan ist wie eine Biene ohne Stachel. kann rumschieren, er kann summen, aber er kann nicht länger stechen. Er kann lügen, er kann uns täuschen. Seid euch bewusst, ihr seid nicht allein. Wir haben den Hohenpriester, unseren Hohenpriester Jesus, der bei uns ist. Und er versteht uns, er fühlt mit uns, er kann Mitleid haben mit uns, er tritt für uns ein beim Vater. Und gemeinsam mit ihm können wir im Sieg leben. Und wenn ihr hingefallen seid, dann lasst euch nicht K.O. schlagen. Lasst euch nicht verdammen. Geht nicht auf, sondern bekennt es, tut Buße, steht wieder auf und geht weiter. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, dem Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du unser Hohepriester bist. Wir danken dir, dass du uns liebst, Herr. Wir danken dir, dass du da bist, dass du für uns eintrittst, dass wir nicht allein durchs Leben gehen müssen. Und wir danken dir auch für dein Vorbild, dass wir sehen können, dass wir nicht sündigen müssen, wenn wir dir wirklich völlig hingegeben sind und dass wir in dir siegreich sein können. Wir danken dir dafür, Herr. Und wir beten dich an als unseren Sieger, als unseren Held, als unseren Erlöser, Jesus. Danke, Jesus, dass du den Sieg für uns errungen hast. Amen.